Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einer Kostprobe. Burn, Baby, Burn oder Bachmann und die Brandstifter. Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann am 25. Juni 2026. Die neue Biografie von Andrea Stoll im Pieper Verlag. Sie war die wichtigste, die beste, die bedeutendste, die aufsehenerregendste Lyrikerin der 50er und 60er Jahre. Auch eine der besten Prosa-Autorinnen dieser Jahrzehnte. Die sprachbewussteste, skrupulöseste, die radikalste. Ihrer Zeit manchmal 10, manchmal 50 Jahre voraus. Die Österreicherin Ingeborg Bachmann. Zu ihrem 100. Geburtstag am 25. Juni, geboren wurde sie 1926 in Klagenfurt, gestorben ist sie 1973 in Rom, hat die Autorin von Drehbüchern, Romanen und Sachbüchern, Dr. Andrea Stoll aus Rüsselsheim, eine neue Biografie vorgelegt. Theo Schneider, hier am Mikrofon, hat sie gelesen und findet sie gut, manchmal aber auch weniger gut, eine Kostprobe und Kritik. Letztendlich ist sie einem damals gesellschaftlich weithin akzeptierten doppelten Verschweigen zum Opfer gefallen. Zugrunde gerichtet vom gesellschaftlichen Verschweigen der Verbrechen der Männerbrüderhorden des Nationalsozialismus und dem individuellen, privaten Verschweigen ihrer Tabletten, Nikotin und Alkoholsucht durch ihre Verwandten und falschen Freunde, die diese Informationen den Ärzten verschwiegen hatten, die sie nach dem Brandunfall zu retten versuchten. Das erwähnt die Biografin zwar, aber viel zu kurz und unkritisch gegenüber den medizinischen Fakten und Bachmanns Familie, der sie sich offenbar zu sehr zu Dank verpflichtet gefühlt hat, um sie anzuklagen. Denn möglicherweise hätte Ingeborg Bachmann durch die rechtzeitige Übermittlung dieser Informationen gerettet werden können. Es ging mir mit der neuen Biografie von Andrea Stoll so ähnlich wie Ingeborg Bachmann mit ihren Lebenslieben. Himmelstürmend Begeisterung am Anfang, große Gefühle, Pläne und Entwürfe. Dann in den Mühen der Ebenen wachsende Mühsal und Missverständnisse, heilloses Durcheinander, Frust und Enttäuschungen. Nun ja, nicht ganz so schlimm, nicht ganz so chaotisch am Ende, doch wieder halbwegs versöhnt, so wie die Bachmann und Hans-Werner Henze schließlich doch noch eine brauchbare Freundschaft und gute Arbeitsergebnisse zustande brachten. Es bleibt ein buntscheckiger Eindruck. Viel Gutes, erhellende Erkenntnisse, aber dann doch nichts wirklich Neues. Blödsinnige Verirrungen im Gedankenmatsch von modischen Gender-Pseudo-Erkenntnissen. Einerseits solide, fleißige Arbeit, dann wieder viel zu viel überflüssige Wiederholungen und zu kurzgreifende Erkenntnisse. Die Biografin folgt den Lebensstationen von Ingeborg Bachmann, streng chronologisch, was bei einer Biografie ja nicht verkehrt sein muss, wenn es denn nicht zu den vielen überflüssigen Wiederholungen führen würde. Und? Das ist die Hauptsache, sie folgt Bachmanns Liebesleben und Liebesleid. Sie greift sich jede ihrer Beziehungskisten, tut so, als würde sie sie von allen Seiten beäugen, hebt sie hoch und schüttelt sie kräftig durch, durchforscht sie mit dem Eifer eines wollüstigen Beichtvaters auf ihre Auswirkungen hin auf das dichterische Werk. Kann wie ein lüsterner Beichtvater einerseits kaum genug kriegen von sexuellen Andeutungen, verschweigt aber dann doch, wie ein verklemmt bigotter Priester, die expliziten Details, wo man sich die klaren Befunde eines kompetenten Psychoanalytikers gewünscht hätte, und schiebt in ihrem Resümee mit gendermodernistischem Geifer alle Schuld auf die bösen, bösen Männer. So einfach ist es manchmal. Der erste von Ingeborgs bösen Männerlieben war ihr Vater, Matthias Bachmann, ein gut aussehender Volksschullehrer aus armen Verhältnissen, der es bis zum Direktor brachte. Und Ingeborg war eine Ödipussy par excellence. Zitat: Ingeborg war seine gelehrigste Schülerin, erinnerte ihre Schwester. Zwischen dem Vater und seiner ältesten Tochter entstand schon früh ein inniges Band. Die hellwache Intelligenz des heranwachsenden Mädchens, ihre außerordentliche Sprachbegabung machten ihn stolz. In Ingeborg suchte und fand Matthias Bachmann den perfekten Spiegel seines eigenen Aufstiegswillens. Er dankte es ihr mit einer Liebe und Aufmerksamkeit, die er so den anderen Familienmitgliedern nicht immer zukommen ließ. Da wuchs sein Kind heran, das sich von seinem Vater in ganz besonderer Weise geliebt und gefördert sah. Er wurde für sie zu den Menschen ihrer Kindheit. Auch sie hat sich mitunter für seinen wichtigsten Menschen gehalten. Zitat Ende. Aber der Vater war früh und intensiv in den österreichischen Nationalsozialismus verstrickt, was Ingeborg Bachmann später herausfand. Andrea Stoll folgert, Zitat, Seite 30. Dieser Konflikt wird Bachmanns Selbstwahrnehmung als Frau, aber auch ihre Beziehung zu den Männern ihres Lebens weitreichend beeinflussen. Ihre innere Zerrissenheit zwischen ihrem Wunsch, dem Vater auf jede erdenkliche Weise nahe zu sein und ihn gleichzeitig für seine Parteizugehörigkeit und seinen Anteil an Tod und Verderben zu verabscheuen, schreibt ihrem Werk Spuren ein, die dieses Töchterdrama zu einem der großen Tragödien der modernen Literaturgeschichte werden lassen. Eigentlich müsste es ja heißen, zu einer der großen Tragödien. Na gut, das ist ein Fehler im Buch, nicht meiner. Ohne Zweifel hat Bachmann als Kind ihren Vater vergöttert. Umso heftiger wird der Absturz, als er klar wurde, dass dieser angehimmelte Vater mit den großen Zerstörern der zivilen Ordnung ihres Heimatlandes gemeinsame Sache machte. Der Konflikt, in den sie da hineingeriet, ist von vielen Schriftstellern ihrer Generation beschrieben worden. Aber es waren fast immer Vater-Sohn-Konflikte, die den literarischen Niederschlag fanden. Ingeborg Bachmann aber war die erste deutschsprachige Schriftstellerin von Rang, die diesen Schmerz zu einem großen Thema ihrer Literatur machte. Zitat Ende. In ihrer Erzählung »Der Tod wird kommen« schreibt Ingeborg Bachmann: »Wäre ich's wert, einer Familie anzugehören, wenn ich ihre Mörder verraten würde, ihre Diebe anzeigen würde? Es ist wohl möglich, die fremden Familien ihrer Verbrechen und Defekte zu zeigen, aber die eigene mit ihren schwerenden Eiterbeulen nie. Die werde ich nie verraten. Und doch ist mir mehr erlaubt, an unserer Familie zu sehen, als an jeder anderen. Ein großes Aug ist mir für unsere Familie gewachsen, ein großes Ohr geworden für ihre Sprachen, ein großes Schweigen mir geworden über so viel, das aus großer Nähe zu verschweigen ist.« Zitat Ende. Dieser Vater ist also gleichzeitig ein unbedingtes Liebesobjekt und ein unbedingt hassenswertes Mitglied einer Mörderbande. Eine katastrophale, doppelbeinähnliche Konstellation als Urerlebnis. Das ist jedenfalls die Hypothese der Biografin. Aber ob das wirklich so zwangsläufig ist, wie Andrea Stoll insinuiert, ob die späteren Liebesbeziehungen von Ingeborg Bachmann so zwangsläufig davon bestimmt waren, naja, ich habe da meine Zweifel. Doch sicher war das eine lebenslange Last, wie man an vielen anderen Autoren gesehen hat, die über ihre Nazi-Väter geschrieben haben. Unter anderem auch der Pfälzer Siegfried Gauch über seinen Rasseforscher-Vater im Vorzimmer Himmlers. Man kann sich aber von dieser Last auch ein gutes Stück weit befreien, gerade schreibend. Ingeborg Bachmann aber hat nie direkt und autobiografisch über ihr Vater-Liebe-Nazi-Drama geschrieben, sondern die schmerzvollen und prägenden Elemente dieser Beziehung immer verfremdet und als Brennmaterial für die Feueröfen ihrer fiktionalen Produktion benutzt. Immer in allen oder zumindest fast allen ihrer Liebesbeziehungen. Immer waren sie Brandbeschleuniger für ihr Schreiben, Holzscheide des realen Lebens, Liebens und Leidens, aus deren Asche der Phönix ihrer Lyrik und Prosa steigen sollte. Nach dem Übervater der Familie kam der Schleim des Wiener Schmähs der alten Männer, die den Ton in der österreichischen Literaturszene der Nachkriegszeit angaben. Zweifellos unsympathisch. Aber ebenso unsympathisch sind das Raunen und die offenen Vorwürfe der Biografin, dass Bachmann von diesen feinen Herren missbraucht worden sei. Missbrauch ist da ein gefährlich doppeldeutiges Wort. Missbrauch im Sinne von Beeinflussung, Lügen, Verhehlen von Wahrheiten, von Fremdbestimmung, Übertölpeln, das sicher, ja. Dem waren in diesen Endmoränen des Nazischuttes aber auch junge Männer ausgesetzt. Aber Missbrauch kann auch sexuelle Nötigung und Vergewaltigung bedeuten, also Verbrechen. Und Verbrechen muss man, wenn eine Biografin und Journalistin sie öffentlich äußert, auch beweisen. Was Andrea Stoll keineswegs tut. Es ist ein bloßes Behaupten, ein Insinuieren, ein Gerede und Geraune, also schiere Ideologie, schlimmstenfalls Unterstellung und Lüge. Ja, ja, die Bachmann war in dieser Zeit mit einem deutlich älteren, einflussreichen Mann liiert, aber freiwillig und absichtlich, obwohl sie wusste, dass er früher ein Nazi war. Zwei Menschen sind in mir. Der Satz, den Ingeborg Bachmann über sich sagte und der der neuen Biografie den Titel gegeben hat, stimmt zweifellos. Sie war sicher beides. Hochsensibel, empfindsam und verletzlich, Beobachterin und Poetin. Aber eben auch Beobachterin und Profiteurin der Schwächen der Platzhirsche im Literaturbetrieb. Und hat kaltschnäuzig, kalkulierend und raffiniert ihre Berechnungen angestellt und Konstellationen für sich ausgenutzt. Ein Beispiel gefällig? Seite 131 folgende. Zitat: Bei einem Besuch des Gruppe 47 Organisators Hans-Werner Richter im Skriptdepartement von Rot-Weiß-Rot, das die Amis eingerichtet hatten und wo Ingeborg Bachmann als Sekretärin gearbeitet hat, also im Skriptdepartement von Rot-Weiß-Rot, wo dieser mit Hans Weigel zu einem Interview verabredet war, bestellte sie Richter eine Stunde zu früh und lockte ihn in ein leeres Büro, wo er nicht umhin kam, einen Blick auf die vor ihm liegenden Gedichtblätter zu werfen. Es waren ihre eigenen. Richter erinnerte sich, wie er im Nebenzimmer ihre Schreibmaschine klappern hörte und wunderte sich über die lange Wartezeit. Als sie nach einer halben Stunde zu ihm herüberkam, hatte sie ihr Ziel erreicht. Er äußerte Begeisterung und wollte von ihr wissen, wer denn diese Gedichte geschrieben habe. Sie gestand es ihm. Mit diesem Manöver erreichte Bachmann nicht nur, dass sie offiziell zur nächsten Tagung eingeladen wurde, es gelang ihr auch, bei einem abendlichen Treffen in der Wohnung ihrer Freundin Ilse Eichinger, dem von ihr wie von ihren Gedichten gleichermaßen euphorisierten Richter, eine Einladung an Celan zu entlocken. Rückblickend räumte Richter ein: Wir sind nicht mehr nüchtern, als ich die Postkarte an Paul Celan schreibe. Und weiter: Mit der Einladung zum 10. Treffen der Gruppe 47 im Mai 1952 in Niendorf an der Ostsee öffnete sich für Bachmann das Tor zur literarischen Welt. Mit einem genauen Gespür für die Erwartungshaltung der vorwiegend aus Männern bestehenden Gruppe spielte sie das Spiel der schüchternen Anfängerin mit, die von den Rittern dieser literarischen Tafelrunde ans Licht der Öffentlichkeit gehoben werden konnte. Der nun ebenfalls eingeladene Celan hatte von den Aufregungen im Hintergrund nicht das Geringste mitbekommen. In den Erinnerungen von Walter Jens, dem Autorenkollegen, Kritiker und späteren Tübinger Literaturprofessor, gestaltete sich die Initiationsszene mit den literarischen Neuankömmlingen so. Zitat im Zitat: Ein Mann namens Paul Celan, niemand hatte den Namen vorher gehört, begann singend und sehr weltentrückt seine Gedichte zu sprechen. Ingeborg Bachmann, eine Debütantin, die aus Klagenfurt kam, flüsterte stockend und heiser einige Verse. Ilse Eichinger brachte wienerisch leise die Spiegelgeschichte zum Vortrag. Die Debütantin, schon diese Bezeichnung steht für sie, war so aufgeregt, dass sie das Lesen der eigenen Gedichte die Luft abschnürte, sich schließlich verstummte und kaum in ihrem Zimmer angekommen, auch noch in Ohnmacht fiel. Der Lyriker Walter Hilsbecher sprang ein und brachte Bachmanns Gedichte schließlich doch noch zum Vortrag. Was die Autorengruppe hier hörte, hinterließ nachhaltigen Eindruck. Beeindruckend wurde auch die sensible Dichterin selbst empfunden, die in den folgenden Tagen alle Anwesenden mit ihrer zielgerichteten Energie überraschte, mit der sie literarische und verlegerische Kontakte zu knüpfen verstand. Ganz offensichtlich war Bachmann auch hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Autor und langjährige Musik- und Literaturkritiker der Süddeutschen Zeitung, Joachim Kaiser, erinnerte sich lebhaft an die Umstände ihres Auftretens. Zitat: Wenn sie die sahen, wussten sie, das ist eine Dichterin. Dass sie natürlich, wenn sie vorlas, immer anfing zu hauchen und unter Tränen vorlas und ihr eigentlich jedes Mal die Manuskriptblätter hinfielen und jedes Mal stürzten die Männer, um diesem armen, scheuen Reh zu helfen. Während die Frauen, auch meine, sagten: Mein Gott, hat die das nötig, immer diesen Zirkus zu machen und so? Da war schon ihre Beziehung zu Paul Celan, ihre vielleicht Größenliebe, in chaotischen Brüchen, Missverständnissen, hilflosen Schuldzuweisungen und ratlosem Leid verendet. Der deutschsprachige Jude aus Galizien, mit knapper Not der Shoah entkommen, in der seine Eltern ermordet wurden, der Autor der legendären Todesfuge, war aufs Äußerste verstört und schwer verletzt in einer posttraumatischen Belastungsstörung, die ihn 20 Jahre später in den Selbstmord treiben sollte. Einerseits ist sehr verständlich, dass sich die Tätertochter Ingeborg Bachmann in das Opfer Celan verlieben konnte. vielleicht sogar musste, zumal sie ja selbst unter der Nazi-Hinterlassenschaft in Köpfen und Gesellschaft der österreichischen und bundesdeutschen Nachkriegsjahrzehnten litt und durch diese Liebe also quasi die Seiten wechseln konnte. Einerseits. Andererseits betrachtet man die Liebesbeziehungen von Ingeborg Bachmann, fällt immer wieder eklatant auf, was ein Analytiker als katastrophal falsche Wahl bezeichnen würde. Mit tödlichem Instinkt oder soll ich sagen mit fataler Sicherheit sucht sich ihr Unbewusstes immer die Männer aus, mit denen eine Beziehung zwangsläufig scheitern muss. Celan war einfach zu zerstört, um mit einer hochsensiblen, schwierigen, selbst reparaturbedürftigen, sich in ihrer Widersprüche verhätternden, hochintelligenten Literaturproduzentin leben zu können. Und der nächste, der Komponist Hans-Werner Henze, war stockschwul und hatte sich mit Vorliebe junge Männer, aber keine Bachmann ins Bett geholt. Wen wundert es, dass auch diese Beziehung als platonische Liebe und geplante Ehe scheitern musste. Nebenbei, sie haben dann doch noch freundschaftlich und erfolgreich zusammengearbeitet, er als Komponist, sie als Librettistin, was ein großes Glück für Bachmann war, denn erst mit den Tantiemen für ihre Operntexte verdiente sie genug Geld, um als Autorin gut leben zu können. Und dann der Super-GAU, die 3, 4, 5 Jahre mit Max Frisch, dem deutlich Älteren. Das hat nicht nur ihre Prosa Undine und den Roman Malina geprägt, sondern auch Frischs Romane Mein Name sei Kantenbein und Montau. Lesen Sie das, es sind alles Marksteine der deutschen Literaturgeschichte, Werke der Weltliteratur. Aber gerade in der Beschreibung dieser Beziehung verfällt Andrea Stoll einer unverständlichen Gender-Scheuklappen-Ungerechtigkeit, die ganz sicher nicht einer sachlichen und korrekten Beurteilung von Ingeborg Bachmann und Frisch gerecht wird. Klar, Max Frisch war kein Engel und Unschuldslamm, aber wahr ist doch und von der Biografin auch gar nicht bestritten, dass Ingeborg Bachmann in allen ihren Lieben und eheähnlichen Zusammenleben auf offenen Beziehungen bestand. Genauer, dass sie sich die Freiheit nahm und diese auch energisch verteidigte und es auch tat, daneben Sex und Affären zu haben, mit wem und wann immer sie wollte. Und sie war selbst auch in Zeiten der engen Beziehung zu Frisch mehr woanders zugange als am Ort der gemeinsamen Wohnung. Frisch aber wollte sie exklusiv und hat unter ihrem Verhalten gelitten wie ein Hund. Und er hat heftige Eifersuchtsszenen gemacht. Klar, unschön. Aber deshalb ist er noch lange kein schlechter Mensch und widerlicher Macho. Das sieht einerseits auch Andrea Stoll und schreibt über Frisch, Seite 274 folgende: Alles, was an Unsäglichem zwischen diesen beiden noch geschehen sollte, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frisch Bachmann rückhaltlos geliebt hat. Eine selbstständige Frau hatte er gewollt. Auf das Ausmaß ihres Freiheitsentwurfs aber war er nicht vorbereitet gewesen. Seit ihren frühen Studententagen hatte sie eine für eine Frau ihrer Zeit seltene sexuelle Libertinage gelebt. Dahinter verbarg sich eine Kompromisslosigkeit im Umgang mit ihren persönlichen Entscheidungen, die sie vehement gegen alle Einflussnahmen zu verteidigen wusste. Ob sie sich damit außerhalb gängiger Konventionen bewegte, interessierte sie nicht. Ein Jahr nach ihrem Tod aber beleuchtete der mit ihr befreundete Schriftstellerkollege Kuno Reber 1974 dieses Phänomen tiefer und schrieb in einem Porträt für die Süddeutsche Zeitung, Zitat im Zitat: Nie hatte sie einen Begriff davon, was Zeit bedeutet. Sie lebte im Augenblick, fasste Pläne und stürzte sie sogleich wieder um. Das war nur der Ausdruck dafür, dass sie alle Festlegungen hasste, jeden Augenblick frei über sich verfügen wollte. Gegen alles, was sie unter Druck setzen, in ein Schema hineinpressen, sie lenkbar und berechenbar machen wollte, reagierte sie mit stillem, aber unerbittlichem Widerstand. Sie behielt sich vor, immer wieder neu anzufangen. Auf diesem Gefühl der Freiheit, dass immer alles offen sei, nach allen Seiten, darauf beruhte ihre Produktivität. Daher aber kam zweifellos auch ihre Einsamkeit, ihre Unrast. Sie suchte Schutz und Halt und verabscheute zugleich, festgehalten zu werden. Weiter Seite 275, Zitat. Seine, also Frischs Tochter aus erster Ehe, Ursula Pries, die Bachmann als Teenager kennenlernte und sehr mochte, resümiert schonungslos, dass ihr Vater an seiner rasenden Eifersucht schier krepiert ist, eine Eifersucht ohne ein Gegenüber, eine Eifersucht auf Verdacht. Für seine Familie wie für seinen Freundeskreis waren seine Eifersuchtsanfälle Legion. Das Monster Max, das da zum Vorschein kam, muss strapaziös gewesen sein. Ein großer Zerstörer wohl auch, der sich von nichts und niemandem aufhalten ließ. Wer ihn kränkte, wurde attackiert. Rückblickend fragte sich die Tochter, ob sich ihr Vater auch gewalttätig verhalten hat. Eine physische Gewalt mochte sie sich nicht vorstellen, relativierte aber die Gewalt, mit der er vorging, die Macht, die er ausübte, sah er nicht als solche. Soweit die Tochter. Stoll schreibt weiter. Das ganze Spektrum männlicher Aggression, ich wiederhole, das ganze Spektrum männlicher Aggression zeigte sich bei Frisch in vielerlei Gestalt. Diese Information missbraucht Andrea Stoll, um Frisch ohne jegliche Beweise und auch im Gegensatz zu den eben zitierten Äußerungen seiner Tochter alle Formen von Gewalt zu unterstellen. Das ganze Spektrum männlicher Aggression zeigte sich bei Frisch in vielerlei Gestalt. Wie weit er sich körperlich übergriffig verhalten hat, mag nicht mehr zu verifizieren sein. Ich dachte immer, das ganze Spektrum männlicher Aggression zeigt sich zum Beispiel gerade im Sudan oder im Donbass. Einerseits räumt Andrea Stoll ein, dass nicht mehr zu verifizieren sein mag, ob sich Frisch auch körperlich übergriffig verhalten hat, um im Satz zuvor aber zu sagen, dass das ganze Spektrum männlicher Aggression sich bei ihm in vielerlei Gestalt gezeigt habe. Das ist schierer Männerhass, übelste Gender-Ideologie. Das hat nichts mehr mit seriösem Journalismus und der Arbeit einer Biografin zu tun. Wie absurd das ist, mag folgende Stelle belegen, die Stoll zustimmend zitiert. Zitat, Seite 270, die Erkenntnis der französischen Philosophin Manon Garcia, das ist ein, Zitat im Zitat, ein Kontinuum von dem gibt, was selbst die nettesten Männer denken, begehren, sich wünschen oder tun, Zitat im Zitat Ende, bis zu den Abscheulichkeiten, die Giselle Pellicot widerfahren sind, und daraus ableitet, dass es eben nicht Teufel oder Monster sind, sondern ziemlich normale Männer, Ehemänner und Väter, hat Bachmann Jahrzehnte früher zum Gegenstand ihrer Literatur gemacht. Zitat Ende. Das heißt doch im Klartext, egal was ein männlicher Mensch tut, denkt oder fühlt, und sei er auch noch so tadellos, machtlos und unschuldig, Allein die biologische Banalität, dass er einen Schniepel hat, macht ihn zwangsläufig und von Geburt an zu einem potenziellen frauenfeindlichen Vergewaltiger, Verbrecher und Mörder. Ach so. Das ist also wie mit der Erbsünde in der katholischen Kirche. Wir sind also von Geburt an schuldig, wir Männer, noch bevor wir etwas tun oder denken können. Das ist Sexismus at the best. Faschismus statt Feminismus. So haben die Nazis auch die Juden angesehen. Wer solch einem Unfug zustimmt, stellt sich selbst ins Abseits. Gerechtigkeitshalber muss man aber auch sagen, dass die Biografin Ingeborg Bachmanns Verhalten beim Scheitern ihrer Beziehungen beschreibt und zu erklären versucht. Denn es war keineswegs so, dass die Bachmann immer das arme, unterdrückte, weibliche Wesen war, das in allen seinen Liebschaften ausgebeutet und misshandelt und unterdrückt wurde. Andrea Stoll beschreibt ja selbst, wie sehr Ingeborg Bachmann in allen ihren Beziehungen immer auf radikale sexuelle Freiheit bestanden hat, nicht nur theoretisch. Sie hat gevögelt, wen und wann sie wollte. In späteren Jahren sozusagen alles, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Wenn sie sich in Rom als Hure verkleidete, um Männer vom Typ muskulöse Matrosenmachos einzufangen. Ich bin weit davon entfernt, sie dafür zu verurteilen. Und ich ahne die abgrundtiefe Trauer und Verzweiflung hinter diesem Verhalten. Okay, das ist ihr Ding. Wenn sie's glücklich macht, nur hat es sie nicht glücklich gemacht. Ganz einfach, weil es nicht geht, weil es nicht gut gehen kann. Jede Beziehung in einer solchen Konstellation, egal ob hetero, homo, bi oder sonst wie divers, ist zwangsläufig zum Scheitern verurteilt, wenn nicht beide Partner zumindest prinzipiell mit ihren Ansprüchen und Erwartungen übereinstimmen. Es macht keinen Sinn, mit dem Vogelskäfig Milch holen zu gehen. Und ich verstehe nicht, weshalb eine so intelligente Frau diese ziemlich banale Wahrheit nicht geschnallt hat. So sorgfältig sie in ihrer Arbeit war, so stümperhaft chaotisch war sie in ihren Beziehungen. Sie war, und das betont die Biografie oft und zu Recht, als Autorin, aber auch als Philosophin ihrer Zeit weit voraus, wirklich weit. Das, was wir erst später wahrgenommen und mit Nobelpreisen gewürdigt haben, etwa bei Jelinek oder Annie Ernaux, das hat sie schon in den 50ern und 60er Jahren gespürt und gesucht und wollte ihm literarischen Ausdruck verleihen, was ihr auch oft gelungen ist. Aber wenn ich Ingeborg Bachmann und ihre Literatur richtig verstehe, dann hat sie tiefer und weiter gedacht und nach literarischem Ausdruck gesucht, als ihre Biografin und Gender-Trittbrettfahrerinnen begreifen. In ihrer Literatur sind die Geschlechterkämpfe nur der erlebte und beschreibbare Truppenübungsplatz für Schrecken und Entsetzen von Krieg, Faschismus, unbarmherziger Macht und Terror. Truppenübungsplatz für die Beschreibung von viel Entsetzlicherem, dem unauslotbaren Abgrund unseres Menschseins. Vor der Wahrheit, dass wir gattungsgeschichtlich immer beides sind, sympathische, friedliche, ständig wild durcheinanderfickende Bonobos und mörderische Schimpansen, die andere Affen oder auch mal kleine Kinder ermorden, in Stücke reißen und auffressen, wenn es ihnen passt. Was ist es, das in uns hurt, stillt, lügt und betrügt? Fragt Büchner in Dontos Tod. Ingeborg, du hast es geahnt und bist daran krepiert. Wir sind es, die unerträgliche Wahrheit unserer Wünsche. Und was ist jetzt mit dieser neuen Biografie von Andrea Stoll über Ingeborg Bachmann? Sollen Sie die lesen? Aber ja, du. Aber erst, wenn Sie zuvor alles von Ingeborg Bachmann gelesen haben. Das war Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einer Kostprobe und Kritik der neuen Biografie über Ingeborg Bachmann von Andrea Stoll. Sie hat den Titel »Zwei Menschen sind in mir« und erschien 2026 im Piper Verlag. 480 Seiten, gebunden 26 Euro. Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr aufmerksames Zuhören.